Wir sind reich beschenkt. Wir haben eben in einem Lied gesungen, sogar wir sind überreich beschenkt. Vielleicht manchmal mehr, als man das fassen kann oder auch wahrnimmt, einem bewusst wird, wie reich man beschenkt ist. Und wir haben eben in diesem Text aus dem Epheserbrief schon so die ersten Gedanken dazu gehört, was das alles beinhaltet, dass wir reich beschenkt sind. Wir sind reich beschenkt mit Menschen, die wir kennen in der Gemeinde. Wir sind reich beschenkt mit Gaben, die in der Gemeinde wirksam sind. Aber das, was Paulus hier so im ganzen Zusammenhang dieses Textes, dieses Briefes entfaltet, da geht es um viele Dinge. Und ich möchte einfach ein paar heute Morgen an dieser Stelle anreißen, um uns das bewusst zu machen, an welcher Stelle wir beschenkt sind von Gott, reich beschenkt. Paulus betet ja oft für die Gemeinden. Er bringt das immer wieder zum Ausdruck, dass ihm das wichtig ist, für die Gemeinden zu beten. Und er hat ganz besondere Anliegen, die er immer wieder weitergibt. Hier in den Versen, die wir vorhin schon gehört haben, geht es um drei Dinge. Ich lese nochmal einen kurzen Ausschnitt davon. Dass er euch Kraft gebe, also das ist das Gebet von Paulus, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Und er entfaltet das noch ein bisschen weiter. Drei Dinge nennt er hier. Und das ist einerseits ein Gebetsanliegen, das Paulus hier formuliert. Er sagt, so bete ich für euch, ihr Epheser, so betet er für die Gemeinden. Aber ich denke trotz allem, auch wenn er das für die Gemeinden erbittet, ist an dieser Stelle ja auch schon eine Grundlage gelegt, ist schon etwas da, worauf er aufbaut. Er sagt, er bittet um Kraft. Er möchte, dass die Gemeinden, dass die Christen, dass die Menschen, die Jesus nachfolgen, stark werden. Stark werden durch den Heiligen Geist an dem inneren Menschen, so formuliert er das hier. Also kein Muskeltraining, um den äußeren Menschen aufzuerbauen, sondern stark werden durch die Gemeinschaft mit Christus, durch den Heiligen Geist, der uns wirkt, der in uns wirkt, der uns verändert, der durch sein Wort zu uns redet und der unser Leben prägt, unser Denken, unser Verhalten in Frage stellt, umpolt, und an der einen oder anderen Stelle auf neue Bahnen lenkt. Er bittet, dass wir Kraft gewinnen, stark zu werden durch den Heiligen Geist am inneren Menschen, um einfach den Geboten Christi zu folgen. Er bittet für die Gemeinden um Glaube. Ganz banal eigentlich. Er bittet um Glauben, dass Christus in uns wohne. Also in den Ephesern damals. Wir dürfen das für uns auch beten und in Anspruch nehmen, dass Christus in uns wohnen möge. Und dieses Wort, das hier gebraucht wird, das ist interessant. Es geht nicht einfach nur um ein immer wieder mal zu Besuch kommen, sondern es ist ein dauerhaftes Wohnen. Beständig soll Christus bei uns sein, in uns sein, in der Gemeinde leben und ja wirksam sein können. Wir kennen sicher alle dieses Gebet, was manchmal zu Tisch gebetet wird. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Das ist sicher ganz gut gemeint und ist ein schönes Gebet. Aber Christus möchte eigentlich kein Gast sein. Er möchte dauerhaft bei uns sein. Und genau das drückt diese Aussage hier aus. Dauerhaft soll er wohnen. Kein Gastrecht, dass er einfach mal da ist und willkommen ist, sondern dass er wirklich Hausrecht hat auf Dauer. Dinge in Beschlag zu nehmen, Dinge in Frage zu stellen, Dinge in Besitz zu nehmen. Das ist das Ziel, dass Christus dauerhaft in der Gemeinde, in den Gläubigen wohnt. Und Paulus, das mag uns erstaunen, er betet für die Christen, die ja schon Christen sind. Er betet so dafür, dass der Glaube wachsen möge. Und das dritte Anliegen, was Paulus hat, dass die Liebe, die wahrscheinlich auch vorhanden ist, dass die eingewurzelt ist, dass die immer tiefer gegründet wird. Eine Liebe, die ja nicht aufrechnet und nicht fragt. Eine Liebe, die einfach bereit ist, frei zu schenken, die nach keiner Vorleistung fragt, die einfach da ist, auf Vorschuss liebt, ohne dass da erst etwas geleistet worden wäre. Das sind drei wesentliche Anliegen, die Paulus hier nennt. So betet er für die Gemeinden. Diese Kraft, dieser Glaube, diese Liebe. Und ich denke, das sind die Grundlagen, die auch in der Gemeinde wirksam sind. Und Paulus betet dafür, dass sich das weiter entfaltet. Und ich glaube, auch unter uns darf das so sein. Und wir dürfen das ja zur Kenntnis nehmen, dankbar zur Kenntnis nehmen, dass diese Kraft, dieser Glaube, diese Liebe unter uns vorhanden ist. Und wir dürfen daran arbeiten und vor allem dafür beten, dass das wächst unter uns. Und am Ende dieses Abschnittes kommt Paulus dann dahin, dass er einfach nur noch Gott danken kann, nur noch Gott loben kann für das, was vorhanden ist in der Gemeinde. Das ist vielleicht ein Blick, den wir viel zu schnell vergessen oder aus den Augen verlieren, so im Alltag, bei manchen Fragen, bei manchen Problemen und Sorgen, die uns so umgarnen im Privaten oder vielleicht auch in der Gemeinde. Das Danken und das Loben. Gott gebührt die Ehre für all das, was er getan hat. Denn es ist seine Gemeinde und er hat die Verheißung gegeben, dass er seine Gemeinde bauen wird. Er will das tun. Er steht dazu. Und dafür dürfen wir ihn loben und das ist wirklich ein großer Grund zu loben. Diese Geschenke, die Gott uns macht, die wir haben in Christus, so entwickelt das Paulus hier weiter. Die sollen aber nicht an diesen Punkten bleiben, wo sie stehen, sondern sie sollen sich entwickeln, sie sollen wachsen. Das ist vielleicht der schwierigste Teil am Anfang des vierten Kapitels, in dem Paulus die Epheser jetzt ermahnt. Ertragt einer den anderen in Liebe. Seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Und dann kommt ein dicker Doppelpunkt und dann erklärt er, was denn eigentlich das Einigmachende ist. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, eine Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Ich glaube, wir neigen relativ schnell dazu, diese Einigkeit, die hier beschrieben ist, so zu sehen, dass wir, naja, dass es einfach keine Unterschiede mehr gibt, dass alles irgendwie ja nicht einig, sondern vielleicht sogar eintönig ist. Das ist vielleicht eher so unsere Vorstellung. Aber wie Paulus diese Einigkeit hier definiert, das ist doch sehr allgemein. Es geht um das allgemeine Bekenntnis unseres Glaubens. Dieser eine Leib, der die Gemeinde ist, dieser eine Heilige Geist, der in uns allen wohnt, diese eine Taufe, die eine Hoffnung, die wir alle hoffen. Das ist das Entscheidende, was uns verbindet. Und die Art und Weise, wie das gelebt wird, in was für Ausprägungen das vorkommt, das spricht Paulus hier ja eigentlich gar nicht an. Es geht um das Zentrum, die Hoffnung, die wir auf Gott, auf Christus haben, dass wir Erlöste sind, dass wir ja in seiner Taufe begraben und auferstanden sind, dass wir wirklich Berufene sind. Ganz zentrale Dinge des Glaubens. Das ist das, was uns eint. Nicht, dass wir die gleichen Lieder lieben oder dieselbe Gottesdienstform lieben oder dass wir in der gleichen Gemeinde wären. Das eint Christen nicht unbedingt. Es ist der Glaube, es ist die Verbindung mit dem lebendigen Gott, die uns eint und die uns zu einem großen Ganzen, zu dem Leib Christi, zu dem Leib Gottes in dieser Welt macht. Und dann kommt ein Satz, und das haben wir hoffentlich immer wieder vor Augen, dass das auch unter uns so ist, so wie er das den Ephesern hier schreibt. Es ist sogar ein Zitat aus dem Psalmen. Da sagt Paulus oder zitiert Paulus, und er hat den Menschen Gaben gegeben. Einfach so als Feststellung, als Aussage, das ist so, da ist eigentlich nicht zu diskutieren. Er hat den Menschen Gaben gegeben. Wir sind als Menschen, wir sind als Christen hier in dieser Gemeinde reich Beschenkte. Er hat uns Gaben gegeben. Und der Blick von Paulus, der wandert jetzt so ein bisschen aus diesen großen Dimensionen unserer Erlösung und aus der Richtung, die auf Gott schaut und darin das Zentrum unseres Glaubens sieht, wandert so ein wenig auf den Einzelnen, der ins Zentrum rückt und wo deutlich wird, jeder Einzelne ist auf seine Art und Weise gesegnet und beschenkt. Jeder hat Gaben, Jeder hat etwas, was er einbringen kann, was er Gott zur Ehre nutzen kann. Hier in diesem Brief benennt Paulus 5 Dinge dann im Anschluss, die vielleicht relativ einseitig erscheinen. An anderen Stellen im Neuen Testament werden noch ganz andere genannt, im Korintherbrief im 12. Kapitel zum Beispiel. Hier geht es sehr stark um die Funktion in der Gemeinde. Er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Mag vielleicht auch von dem Zusammenhang abhängen, eine Gemeinde, die sicher angefochten war, die auch in der Auseinandersetzung stand, von außen mit Lehren, die sie beeinflusst haben, die sie vielleicht von Christus auch weggezogen haben, dass er hier bei den Gaben, die in der Gemeinde wirksam sein sollen, oder bei den Funktionen, bei den Ämtern hier solche ja doch herausragenden Dinge vielleicht nennt, wie die Apostel, Propheten, Evangelisten, also solche Leitungsgaben müsste man an der Stelle vielleicht sagen. Das bezeichnet er, aber Gaben gibt es sicherlich viele, viele, und an anderer Stelle werden Dinge genannt, die in der Gemeinde wirksam sind und die wir brauchen und die zum Leben in der Gemeinde notwendig sind. Aber auch diese Dinge, die hier genannt sind, vielleicht bleiben wir einen kleinen Moment auch noch bei den Gaben, die Paulus hier nennt. Das Apostelamt oder die Apostel ist ja eine besondere Berufung, die er hier anspricht. Die Apostel, da denken wir sicher als allererstes mal an die 12, die mit Christus gezogen sind durchs Land, die als allererstes auch verantwortlich dafür waren, dass wir die Schriften des Neuen Testaments haben. Das war der frühen Kirche sehr wichtig, dass die Schriften, die dann in den Kanon des Neuen Testamentes aufgenommen worden sind, dass das Augenzeugen sein sollten. War dann nicht bei allen so, aber das war eines der Kriterien, was den Christen damals wichtig gewesen ist, um zu sagen, na, welche Schrift ist es denn jetzt wirklich im Endeffekt wert, im Neuen Testament zu erscheinen. Die Apostel, die ja letztlich als Augenzeugen ein Garant der richtigen Lehre waren, dessen, was Christus gesagt hatte, weil sie es mit eigenen Ohren gehört haben. Von der Gemeinde in Jerusalem heißt es ja, sie blieben in der Lehre der Apostel. Das war etwas ganz Zentrales, auch wenn dann später auch andere noch Apostel genannt wurden, einfach ein bisschen allgemeiner als Boten, als Gesandte für spezielle Aufgaben. Die Propheten, das ist vielleicht eine ganz entscheidende Aufgabe, die denen hier zufällt. Also ich stelle mir das zumindest immer so vor, dass da vieles einfach an Ermutigung und Ermahnung, Auferbauung und an Trost geschieht, auch an seelsorgerlichen Aussagen und an ja auch Ermahnung und Zurechtweisung und Auslegung dessen, lebendig machen, deutlich machen dessen, was Christus gesagt hat, für die Menschen dann in ihren konkreten Lebenssituationen. Ich glaube, das war sicherlich ein weites Feld, in dem die Propheten tätig waren, und das war eine ganz zentrale Sache, um Gemeinde wirklich am Leben zu halten und lebendig zu halten, dass ihnen das Wort Gottes immer wieder gesagt und vermittelt wurde. Die Evangelisten sind hier genannt. Ich weiß nicht, wer bei uns die Hand heben würde, wenn man fragen würde, wer würde sich als Evangelist bezeichnen. Auch im Neuen Testament kommen sie gar nicht so häufig vor. Der Philippus wird mal so genannt, der mit dem Kämmerer da im Gespräch war. Und Timotheus wird mal aufgefordert, den Dienst eines Evangelisten zu tun. Und gerade bei Timotheus sieht man ja, dass der Dienst dann vielleicht schon relativ weit gefasst ist, der ja Gemeinden, neu gegründete Gemeinden betreut hat, bis dahin, dass da Älteste eingesetzt wurden. Also so diese grundlegende Arbeit, die dann verrichtet wurde. Hirten und Lehrer, die Leiter, die Aufseher in der Gemeinde. Also sehr, sehr zentrale Gaben, die hier genannt werden. Aber ich denke, wir dürfen da weiterdenken, auch für uns und unter uns. Es gibt so unendlich viel, und bei allem, was man vielleicht auch manchmal vermisst in Gemeinde, muss ich immer wieder sagen, auch wenn man mal woanders hinkommt und woanders Gottesdienste oder Gemeinden in irgendwelchen Zusammenhängen erlebt, muss man doch einfach sagen, wir haben allen Grund, uns zu freuen und dankbar zu sein, bei aller berechtigter Kritik, die sicher auch da ist. Aber es gibt Grund, dankbar zu sein, Gott zu loben. Und diese Aufforderung, die Paulus uns hier uns hier in den in Stammbuch schreibt, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit Christus zu loben. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde und ich denke, wir haben auch Grund zur Dankbarkeit in vielerlei Hinsicht. Das Ziel dieser Gaben ist der Leib, ist die Gemeinde. Das Ziel dieser Leitungsgaben hier, das Ziel aller Gaben, die wir in der Gemeinde haben, ist es, dass der Gemeinde in irgendeiner Form gedient wird, dass sie etwas bekommt, was sie nicht hat, dass sie unterstützt wird in ihren Aufgaben oder dass sie da herangeführt wird, was sie braucht. Und da ist es schön, wenn es so viele Geschwister gibt, die etwas einzubringen haben und die etwas zu geben haben, was der Gemeinde einen Schritt weiter hilft, was ihr hilft, ihr Zeugnis in der Stadt zu leben, was ihr hilft, ihr Leben nach innen zu gestalten. In vielerlei Hinsicht, sei es im Gottesdienst oder sei es in der Gemeinschaft untereinander, da können wir an viele, viele Dinge denken. Gott schenkt Gaben und er beruft Menschen, diese Gaben einzusetzen. Und ich glaube, er tut es nicht, um da irgendwie was Besonderes zu tun oder Menschen in besonderer Weise da in Mittelpunkt zu stellen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass Menschen der Gemeinde, dass Menschen Einzelnen in der Gemeinde oder in der Welt dienen und dadurch einfach ein Zeugnis für Christus sind. Zurüstung, Einheit, Erkenntnis. Das sind so die Stichworte, die hier zum Tragen kommen. Dafür sind die Gaben in der Gemeinde gegeben, dass die Gemeinde sich weiterentwickeln kann, dass sie nach innen und nach außen wachsen kann und dass sie vor allem in der Erkenntnis Christi wachsen kann. Das ist das Ziel. Wir sind beschenkt, überreich beschenkt. Das soll uns jetzt auch im Anschluss noch in einer Gebetsgemeinschaft bewegen, dass wir uns einfach an der Stelle Gedanken machen, wofür kann ich denn danken, wenn ich an meine Gemeinde denke? Was fällt mir da ein zum Danken und zum Loben? Wofür kann ich bitten und beten, gerade im Zusammenhang mit Menschen oder mit Mitarbeitern, die in der Gemeinde tätig sind oder die vielleicht auch in der Gemeinde gebraucht werden, weil sie gerade nicht da sind? Das soll uns bewegen. Wir sind reich beschenkt in unserem Leben als Christen, in unserer Gemeinde, weil ein Gott unter uns lebt, weil ein Gott unter uns ist, der Menschen beruft zu Aufgaben. Und auch da wollen wir in diesem Gottesdienst daran denken, dass es darum geht, nicht nur diese Gaben zu haben oder vielleicht zu entdecken für sich, sondern die Gaben, die man hat, einzusetzen zum Wohl des Ganzen, einzusetzen für die Gemeinde. Kommt doch immer wieder mal vor, dass jemand denkt, eigentlich könnte ich mir vorstellen, an der einen oder anderen Stelle mitzuarbeiten. Kinderarbeit, das wäre eigentlich meine Sache. Oder im Gottesdienst würde ich auch gerne mithelfen, bei der Musik oder bei der Betreuung oder in der Gestaltung von Seniorenstunden oder wie auch immer. Aber es gibt ja schon Leute, die das machen. Ich bin ja nicht gebraucht. Das ist ein falscher Gedanke. Jeder ist gebraucht, jeder ist notwendig und jeder hat etwas beizutragen und ergänzt das, was schon vorhanden ist und bringt es ein Stück weiter und hilft dem Ganzen zu wachsen und sich zu entwickeln. Jesus hat seine Jünger mal aufgefordert, da ging es im Zusammenhang sicher um eine andere Sache, nicht unbedingt so um die direkte Mitarbeit in der Gemeinde, aber er sagte seinen Jüngern, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Nehmen wir diesen Gedanken mit in die Gebetsgemeinschaft. Bitten wir darum, dass Gott wirklich Mitarbeiter schenkt in den Bereichen, wo sie uns fehlen, wo eigentlich mehr gebraucht werden könnte. Da denke ich immer wieder an Kindergottesdienst. Da werden immer wieder Geschwister gebraucht, die sich einbringen und die mitarbeiten und mithelfen. Und in vielen anderen Bereichen sicher auch. Also wer da Fragen hat oder wer Ideen hat oder Vorstellungen, wo er mithelfen könnte, meldet euch einfach. Aber lasst uns beten dafür, dass Gott wirklich Berufungen ausspricht, dass Gott uns das deutlich macht, wo wir gebraucht werden könnten, wo das sein könnte. Und dass wir den Mut bekommen, das auch auszuprobieren. Einfach den Versuch zu wagen und sagen, ich will mich herausfordern lassen von Gott und ich will diesen Schritt wagen und versuchen, ob das wirklich das ist, was Gott von mir möchte. bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte schickt. Da können wir an die Missionsfelder denken, aber wir dürfen auch an unsere Gemeindearbeit denken. Lasst uns das nachher in der Gebetsgemeinschaft einfach aufgreifen. Zu danken und zu loben für das, was da ist und zu bitten darum, dass sich Menschen finden und berufen lassen, damit das, was vorhanden ist, sich weiterentwickeln kann. Amen.